Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Guten Morgen, es ist so schön hier zu sein. Ich bin der David, ich bin Jugendleiter in dieser Gemeinde. Das ist eine Riesenehre für mich und ich bin so happy, auch hier so viele Jugendliche zu sehen, die sich taufen lassen und diesen Schritt gehen. Das ist für mich dann natürlich eine ganz besondere Freude. Und deshalb stehe ich auch hier in dieser Montur, weil ich darf heute das erste Mal selber auch taufen. Und das ist für mich natürlich eine riesige Ehre. Meine Frau hat gesagt, ich sehe aus wie ein Zahnarzt. Es gibt schlechtere Sachen, die man aussehen kann, deshalb. Aber ja, auf jeden Fall, ich freue mich mega, heute diese Predigt zu halten. Wir haben ja schon 7 kleine Predigten gehört von unseren Täuflingen. Das ist immer der absolute Hammer, das einfach zu hören, was Menschen mit Gott erlebt haben und wie ihr Weg mit Gott so gelaufen ist. Und deshalb predige ich heute nicht wirklich davon. Also ich predige nicht wirklich davon, was Jesus beim ersten Kommen, ja, zu dieser Weihnachtszeit reden wir ja so oft von dem ersten Kommen. Jesus ist geboren als Baby. Und heute soll es nicht um dieses erste Kommen gehen, sondern tatsächlich um Jesus zweites Kommen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt hier sitzt und noch nie was davon gehört hast oder so ein richtiger Endzeit-Theologe bist, der so richtig sich auskennt mit allem, was noch kommen wird und prophetischem. Aber wer ist denn hier, der hat wirklich noch nie was davon gehört, wie Jesus kommt ein zweites Mal? Dann heb mal einfach kurz deine Hand, sei ruhig mutig. Ja, ein paar Leute, wunderbar, es ist gar kein Problem. Ich sag nur so viel. Du hast da wahrscheinlich noch nicht so viel ins Neue Testament geschaut, weil da gibt es über 300 Stellen, an denen über Jesus zweites Kommen gesprochen wird. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe bis jetzt erst das Alte Testament studiert und bin da jetzt erstmal hängen geblieben, dann muss ich dir leider sagen, dass es da auch mehr als genug Stellen gibt, an denen die Bibel schon über Jesus zweites Kommen redet. Es gibt Bibelstellen in Jesaja, es gibt in Zacharia, es gibt in vielen verschiedenen Bibelstellen. Ich habe auch ein paar euch mitgebracht. Aber derselbe Jesaja, der quasi davon berichtet, dass ein Kind geboren wird, redet auch später, und jetzt können gerne die Folie kommen, redet auch später davon, dass Jesus wiederkommen wird. Und dieses Wiederkommen Jesu, das ist so anders wie das erste Kommen Jesu. Es ist so anders wie dieses Baby, das auf die Welt gekommen ist. Weil wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er, wie wir es in Jesaja 11 lesen, dann kommt er mit gewalttätigem Schlagen, mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen wird er die Gottlosen töten. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Er kommt mit Feuer, er kommt mit Sturm, er kommt mit Donner, er kommt mit Kraft. Das heißt, er kommt sogar mit starkem Zorn. Daniel 7 können wir das nochmal lesen. Das Kommen des Menschensohns, Daniel hat sich gefragt und hat Gott gebeten, ihm Sachen zu zeigen, auch von Jesus zweitem Kommen. Und das Kommen des Menschensohnes wird mit Wolken und Wolken des Himmels beschrieben. Und dass er als Herrschaft, als Herrschender wiederkommt, als König wiederkommt. Dass er als Sieger, der den Sieg bereits errungen hat, wiederkommt. Und in Zacharia 14 können wir das auch lesen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das so mächtig, dass er sogar den Ölberg, von dem aus er auch aufgestiegen ist, wo er wieder runterkommt, dass der Ölberg sich spalten wird. Also das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es heftig, okay? Wenn Jesus wiederkommt, wird es keine Sache, die mal so irgendwie untergehen könnte oder so ein bisschen chillig passiert oder im Heimlichen passiert, so in Bethlehem in einer Hütte, sondern es wird heftig. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wiederkommen in Macht, in Kraft und er wird etwas mitbringen, nämlich Rechenschaft abzulegen. Er wird wiederkommen mit Zorn und er wird Leute zur Rechenschaft führen für ihre Ungerechtigkeit. Und für uns Christen ist das nichts, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern eher etwas, auf das wir hinfiebern sollen. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil diese Bibelstellen sind schon sehr dramatisch. Aber die Bibel beschreibt dieses Kommen Jesu, dieses zweite Kommen auch als etwas, wo wir als Christen mit ihm zusammengeführt werden. Wo die Braut endlich zusammengeführt wird mit ihrem Bräutigam. Und wir feiern bald Jesus und wir feiern Weihnachten und wir hören immer wieder von diesem Jesus, der so verletzlich und so nackt und so unschuldig und auch hilfsbedürftig in diese Welt gekommen ist. Von diesem Baby Jesus. Aber es gibt diesen Jesus, der ein zweites Mal wiederkommen wird und der wird wiederkommen auf eine andere Art und Weise. Dazu gerne die nächste Folie. Und zwar kam Jesus, und das könnt ihr euch abfotografieren, wenn ihr wollt. Das ist so eine. Vielen Dank. Das ist so eine kleine. Ich habe eben zu viel geweint, deshalb. Das ist so eine kleine Zusammenfassung von Bibelstellen, wie Jesus gekommen ist. Und es stellt es gegenüber zu dem, wie er kommen wird. Weil Jesus ist gekommen in Schwachheit als Baby, aber wird kommen in Kraft und in Macht. Er kam auf einem Esel in die Stadt reingeritten. Er wird auf einem weißen Pferd prächtig eingeritten kommen. Er kam als das Lamm und er wird kommen als der Löwe. Er kam als demütiger Diener, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Und er wird wiederkommen als König der Könige. Er kam im Leiden, aber er wird kommen in Herrlichkeit. Er trug eine Dornenkrone und er wird kommen mit vielen Königskronen geschmückt. Er schwieg vor seinen Anklägern, als es darum ging, du, verteidige dich doch, schwieg er. Aber er wird wiederkommen mit Ruf von Posaunenschall, er wird wiederkommen mit Kraft, mit Macht in seinem Wort. Seine Hände wurden durchbohrt und er wird wiederkommen und mit einem eisernen Stab herrschen. Er kam zur Rettung, er kommt zum Richten und um zu belohnen. Seine Herrlichkeit war verhüllt. Die Leute haben ihn gemockt, haben gesagt, du da oben, komm doch runter, du kannst dich doch runterholen, wenn du so mächtig bist. Aber er hat seine Herrlichkeit, seine Kraft hat er verhüllt. Er hat sich uns gleich gemacht. Aber wenn er wiederkommt, dann wird er in seiner vollen Herrlichkeit wiederkommen. Deshalb, das wird nicht irgend so eine ruhige kleine Sache sein, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt, dann wird es jeder Mensch sehen. Und es wird eine kraftvolle Art und Weise sein, wie wir es sehen. Und es sagt sogar in der Bibel, dass es großes Schreien auf der Welt geben wird, weil die Leute erkennen, sofort, wenn sie ihn sehen, in seiner Herrlichkeit, erkennen sie, das ist Gott. Und ich, das bin ich mit meinen Sünden, das bin ich mit meiner Schuld. Es ist also genau das Gegenteil, wir sehen es hier, es ist genau das Gegenteil von seinem ersten Kommen zu seinem zweiten Kommen. Und man könnte sich vielleicht so fragen, ist Jesus jetzt irgendwie schizophren? Hat er irgendwie mehrere Persönlichkeiten? Hat er sich irgendwie umentschieden? Liebt er uns gar nicht mehr? Ist er da gekommen, weil Gott ihn irgendwie geschickt hat? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber jetzt irgendwann ist auch mal gut, ist auch mal Schluss. Das Ding ist, die Zeit der Gnade, die ist irgendwann vorbei. Jesus hat mit seinem Kommen, als er auf die Erde gekommen ist, hat er die Zeit der Gnade eingeleitet. Jesus ist gekommen auf diese Erde und durch seinen Tod hat er für jeden Menschen auf dieser Welt einen Weg geschaffen, nicht verloren zu gehen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er einen Weg geschaffen, wie Menschen, die in totaler Verdorbenheit leben, die Dinge getan haben, auf die sie absolut auch vielleicht nicht stolz sind, die sie von Gott trennen, wie sie wieder in Verbindung zu Gott treten können. Trotz absolut verdorbener Taten, verdorbener Gedanken und verdorbenem Leben gibt es diese Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und das ist diese Gnadenzeit, die Jesus durch seinen Tod, durch sein Leben und durch seine Auferstehung überhaupt erst ermöglicht hat. Jesus hat eine Gnadenzeit eingeleitet. Er ist nicht gekommen, sagt die Bibel, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und du und ich und jeder da draußen, wir leben aktuell in dieser Gnadenzeit, die eingeleitet wurde durch Jesus. Wir leben aktuell noch darin, dass wir uns dafür entscheiden können, hey, folge ich Jesus nach oder nicht? Nehme ich Gottes kostenlose Vergebung für mein Leben an oder nicht? Strecke ich mich aus nach dem, was gut und heilig ist, nach dem, was gerecht ist oder nicht? Es ist Gottes kostenloses Geschenk dieser Gnade. Und wir haben es vorhin schon gehört. Johannes 3,16 hat die Antonia so berührt, weil es sagt, dass der Menschensohn auf diese Welt gekommen ist für dich und für mich, weil Gott uns so liebt. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte nicht sehen, dass er uns bestrafen muss. Er möchte diese Gnadenzeit, die so vorbereitet ist, in der wir überhaupt nicht viel tun müssen, in der er schon alles getan hat. Er möchte, dass wir es annehmen können, damit wir mit ihm verbunden sind. Gott liebt dich so sehr. Ich weiß nicht, von wo du herkommst, ob du hier vielleicht nur zu Besuch bist, ob du das erste Mal da bist, ob du Freund bist, ob du nur zuguckst, ob du irgendwie einfach nur drauf gestoßen bist. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, aber Jesus liebt dich. Gott selbst liebt dich. Gott ist für dich auf diese Welt gekommen, weil er dich so sehr liebt und weil er selbst einen Weg geschaffen hat und diese Gnadenzeit eingeleitet hat für dich und für mich, damit Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann, damit Rettung da ist. Und wir lesen in Offenbarung 3, Vers 20, da lesen wir: Merkst du denn nicht, noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich habe extra die Hoffnung für alle gewählt, die ich sonst eigentlich nicht unbedingt empfehlen würde, um eine Predigt zu machen. Weil in dieser Übersetzung kommt meiner Meinung nach so klar heraus, was Gottes Wunsch ist, was sein Verlangen ist. Merkst du es denn nicht? Hallo, ich klopfe an. Noch stehe ich vor deiner Tür. Es spiegelt Gottes Einstellung uns gegenüber wider. Du, der du hier sitzt, noch ist die Zeit, an der Jesus anklopft. Noch ist die Gnadenzeit. Noch gibt es die Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden, ihm sein Leben anzuvertrauen. Und das wird oft nicht gepredigt in Gemeinden, aber die Zeit, die wird nicht immer bestehen. Zum einen kann die Zeit dadurch beendet werden, und darum geht es ja heute, dass Jesus wiederkommt. Irgendwann wird er wiederkommen und dann ist diese Zeit beendet. Aber zum anderen hat jeder von uns auch ein Ablaufdatum. Jeder von uns steht irgendwann dem Moment gegenüber, wo es vorbei ist. Und dann endet die Gnadenzeit auch für dich. Dann hast du keine Möglichkeit mehr, dich zu entscheiden. Und die Bibel ist da ziemlich hart. Die Zeit ist jetzt. 2. Korinther 6, Vers 2 sagt: Und Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Das ist eine Prophetie aus Jesaja 46, die hier aufgegriffen wird von Paulus in 2. Korinther. Und dann sagt er: Hey Leute, dieses prophetische Wort, was wir da gehört haben, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Jesus wird wiederkommen und dann ist es zu spät. Dann kommt er nicht, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann kommt er, um zu richten. Er kommt, um aufzuteilen, was verloren und was gerettet ist. Dann kommt er, um seinen Zorn über die Ungerechtigkeit der Welt auszuschütten. Und man denkt sich jetzt vielleicht, wie dieser Jesus, dieser liebe Jesus, der gekommen ist, weil er uns liebt. Warum sollte der mit Zorn kommen? Du erzählst irgendeinen Quatsch, David. Aber habt ihr euch mal so richtig geärgert über Ungerechtigkeit? Wir sehen doch Dinge, wir hören doch alle von Dingen. Wir wissen ganz genau, dass es Kinder gibt, die vergewaltigt werden. Dass Menschen in Zwangsprostitution gezwungen werden. Dass Ungerechtigkeit von Menschen ausgeht auf dieser Erde. Und wenn es uns stört in unserem Innern, was denkt ihr, wie es einem gerechten Gott geht? Der sich das alles anguckt. Der aber ganz bewusst für dich und für mich eine Gnadenzeit ausgerufen hat, in der er sagt: Ich halte meinen Zorn zurück, weil jede Schuld kann durch Jesus Christus beglichen werden. Und jeder Mensch hat die Chance, solange er lebt, diese Vergebung anzunehmen. Das heißt, du hast die Wahl, du kannst dich dafür entscheiden. Und natürlich, die meisten von uns sind keine Vergewaltiger und Räuber und Mörder und diese Dinge. Aber auch auf dir lasten Dinge in deinem Leben. Auf mir lasten Dinge in meinem Leben. Und wir alle brauchen Vergebung Gottes. Und genau deshalb hat Gott diese Gnadenzeit durch Jesus Christus ausgerufen. Und er hat gesagt: Es gibt eine Zeit, in der mache ich es euch sehr einfach. Das Einzige, was ihr tun müsst, ihr kommt zum Kreuz, ihr nehmt Jesus als euren Retter an, ihr kehrt euch um. Buße tun bedeutet, dass wir uns umdrehen von dem, was wir bisher gelebt haben, von dem Schmutz, von den Dingen und uns umkehren zu Jesus. Das bedeutet nicht, dass wir nicht immer wieder auch mal fallen und uns vielleicht zurückdrehen und dass der Körper und dass das Fleisch sich danach sehnt, auch Müll zu machen. So. Aber es bedeutet, dass du die Entscheidung triffst, das will ich nicht. Ich will dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche einen Retter in meinem Leben. Die Zeit der Gnade ist jetzt. Die Zeit der Rettung ist jetzt. Und wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht dein Leben gegeben, du hast ihn noch nicht eingeladen, in dein Herz zu kommen, du bist diesem Ruf von Offenbarung 3 noch nicht nachgegangen, dann hast du jetzt die Zeit, dir nochmal darüber Gedanken zu machen, ob du das möchtest. Ich werde nachher am Ende der Predigt nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Aber mach dir wirklich Gedanken dazu. Das ist genau das, was die Täuflinge, die hier sitzen, erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Sie haben erlebt, wie Jesus in ihre Situation gekommen ist. Und sie haben Rettung erlebt. Der Einzige, der Rettung schenkt, der Einzige, der diesen Weg geöffnet hat für uns, der Einzige, der eine Gnadenszeit ausgerufen hat, ist Jesus Christus. Aber wie genau wird es jetzt aussehen, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt? Wird er irgendwie sich über einen Livestream zuschalten? Wird er auf einmal bei jedem einfach vor einem stehen? Woher weiß man, dass Jesus das überhaupt wirklich ist? Woher weiß man, dass es jetzt wirklich soweit ist? Jesus selbst wurde diese Frage auch gestellt und er beantwortet sie in Matthäus 24, 29 bis 31. Da steht, unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond, der wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels zum anderen. Das heißt, jeder wird diesen Jesus sehen. Ich weiß nicht, wie er das genau machen wird, aber jeder Mensch auf dieser Welt, wenn er wiederkommt, wird diesen Posaunenschall boom hören. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Konzert wart und irgendwie die Lichter, bevor der Act rauskommt, die Lichter gehen alle aus und auf einmal hört ihr nur so ein boom, Bass auf Max geschaltet und es geht los und Lichter gehen an. Ich kann es mir so vorstellen, dass das so das mal 1 Million ist und auf einmal hört jeder diese Posaune. Und es wird ein großes Betrübtsein auch durch die Welt gehen, weil Menschen es dann erkennen. Glücklich sind die, die es jetzt schon erkennen, die sich jetzt schon zu ihm drehen. Er wird so präsent sein, dass die Leute ihn direkt erkennen, direkt sehen. Und es wird sogar ein Zeichen, was auch immer, in was für einer Form das passieren wird, ein Zeichen am Himmel sein. Alle Toten, die bis dahin gestorben sind, werden auferstehen und neue Körper bekommen. Und alle, die dann schon noch leben, werden direkt neue Körper bekommen und mit ihm zusammengeführt werden. Und das können wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 58. Da steht, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Seht ihr, dieses Schema, es kommt immer wieder. Die Bibel steht sich nicht im Weg, es kommt immer wieder. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzunehmen. Wir sind dazu bestimmt, diese Unvergänglichkeit anzunehmen. Es war von Anfang an der Plan. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wenn wir dann entrückt werden, wer weiß, ob wir das erleben. Wer weiß, ob das einer von uns erlebt. Aber wenn wir dann entrückt werden, dann wird der Tod endgültig besiegt. Aber was ich an dieser Bibelstelle so liebe und was auch so rauskommt, ist, dass er darauf eingeht, dass wir den Sieg schon jetzt geschenkt bekommen haben. Weil der eigentliche Sieg ist der Sieg über die Sünde. Der eigentliche Sieg ist bereits errungen. Weil die Macht der Sünde durch Jesus Christus schon jetzt besiegt ist. Paulus zeigt damit, dass egal, ob du bis dahin dann noch lebst oder auch nicht, du musst bereit sein und darfst nicht vom richtigen Weg abkommen. Egal, ob du da noch lebst oder nicht, du hast durch Christus jetzt bereits den Sieg über die Sünde errungen. Es ist cool zu wissen, was passiert und was irgendwann mal so passieren wird, aber eigentlich ist es auch egal, weil jeder Christ dieselbe Aufgabe hat, egal wann du lebst. Du musst bereit sein. Du musst bereit sein auf sein Kommen. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 6, lesen wir auch nochmal was dazu. Zur Frage nach dem Zeitpunkt. Erster Thessalonicher 5, 1 bis 6. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrscht Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hineinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird keinen drinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Als ich jünger war, habe ich immer versucht, meinen Papa zu erschrecken. Und es war für mich unmöglich. Egal, was ich gemacht habe, ich habe mich wirklich gut versteckt. Ich habe mich hinter den Ecken versteckt, geschrien, nichts. Und ich dachte, meinen Papa kann man nicht erschrecken. Und das Witzige ist, meine Tochter denkt ganz genauso. Aber heute weiß ich, dass man sie einfach schon vorher sieht oder hört. Und das ist einfach... Dass es einfach super, super leicht ist, sich nicht erschrecken zu lassen. Und ich weiß, dass auch mein Papa sich erschrecken lässt. Aber wer immer bereit ist, der kann nicht erschreckt werden. Versteht ihr das? Deshalb werden wir dazu aufgefordert. Und in Vers 5 geht's weiter. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wir warten darauf, weil wir also nicht zur Nacht gehören und nicht mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie andere, sondern sollen wach und besonnen sein. Wir müssen wach und besonnen sein. Jesus wird unerwartet kommen, weshalb wir immer bereit leben müssen, aber er kommt nicht unangekündigt. Er hat einige Dinge, die er sagt, die passieren werden, bevor er wiederkommt. Und da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, auch mit den Zeitpunkten, wann was passiert. Ich will euch jetzt nicht so eine apokalyptische Predigt hier raushauen. Aber egal, ob du bis dahin noch lebst oder nicht, du solltest dein Leben lang Folgendes tun. Und das sind so die abschließenden Worte der Offenbarung selbst. Die können wir in Offenbarung 22, Vers 17, können wir das nachlesen. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Jesus, komm. Das ist kein, wir wollen, dass endlich die Ungläubigen bestraft werden, komm. Es ist ein Sehnen nach dem Herrn. Herr, komm. Wir wollen mit dir eins sein. Wir sehnen uns nach dir. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Denn wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Leben, vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das fasst alles, was ich gesagt habe, nochmal zusammen. Gott, der Herr selbst, ruft uns. Gott selbst ruft dich. Niemand soll hier mit Angst rausgehen. Warum auch? Noch ist die Gnadenzeit. Noch ist die Gnadenzeit. Aber sei dir bitte bewusst, dass diese Gnadenzeit nicht für immer gilt. Dass es sehr wohl wichtig ist, was wir hier tun auf dieser Erde. Wir sollen in Bereitschaft und Erwartung leben für Jesus. Wir sollen mit dem Geist Gottes in uns übereinstimmen und sagen, Herr, komm. Herr, du sollst verherrlicht werden. Du sollst groß gemacht werden. Und jeder, der Durst hat, der komme. Es gibt zu trinken umsonst. Und deshalb meine Frage, die jetzt an dich persönlich gerichtet ist. Da kannst du dir, habe ich ja gesagt, konntest du dir jetzt bis jetzt Gedanken zu machen. Aber hast du Durst? Meine Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, ist, hast du Durst? Möchtest du diesen lebendigen Lebensquell? Möchtest du trinken? Möchtest du, dass Gott selbst in dein Leben kommt? Dass er dir deine Schuld vergibt? Dass er dich neu macht? Möchtest du diese Gnadenzeit annehmen? Egal, was du getan hast, wenn du hier sitzt und du fühlst dich schmutzig, du kannst hier rausgehen, sauberer als die, die sich gleich taufen lassen. Und das ist nur möglich mit Jesus Christus. Keine andere Religion verspricht irgendwas, auch nur ansatzweise in dieser Art und Weise. Es geht immer um, tu das, tu das, tu das, tu das. Und ich sage euch, es ist bereits vollbracht. Jesus hat es bereits getan. Deshalb, was wir tun müssen, ist ihn anzunehmen, seine Gnade anzunehmen. Und es ist wie, wenn wir seinen Mantel über uns stülpen und ihn anziehen. Alles, was davor war, aller Schmutz bedeckt mit seiner Vergebung. Und deshalb frage ich jetzt in die Runde, wenn es hier irgendjemanden gibt, der diese Gnade annehmen möchte heute, dann ist jetzt deine Zeit, dann ist jetzt die Zeit der Gnade und dann kannst du jetzt deine Hand heben. Dann sei mutig, trau dich und es ist eine unfassbar gute Entscheidung. Wenn hier irgendjemand ist, lass diesen Tag nicht vorübergehen. Gibt es irgendjemanden, der hier ist und das annehmen möchte? Halleluja. Für die, die sich jetzt getraut oder auch nicht getraut haben, kommt bitte nach der Predigt, werde ich da hinten stehen. Kommt bitte zu mir. Ich möchte euch das nochmal ganz kurz erklären, was es genau bedeutet, was passiert. Und dann werden wir dafür beten, dass Jesus in euer Leben kommt, euch reinwäscht und euch neu macht. Okay? Und beim nächsten Mal steht ihr dann da drin. Halleluja. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du wiederkommst, dass du dich offenbarst, wie du eigentlich bist, Herr. In Macht und in Kraft. Ich danke dir dafür, Herr, dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir Vergebung finden können in dir und dass es die Zeit der Gnade ist, in der wir leben. Herr, wir dürfen deine Gnade, dieses kostenlose Geschenk, dürfen wir annehmen für unser Leben. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich danke dir für die Täuflinge, die genau diese Entscheidung getroffen haben, die ihr Leben dir gegeben haben und die sagen, Herr, voll und ganz mit dir. Herr, ich segne sie in deinem Namen, Herr. Und ich segne auch jeden Einzelnen, der hier ist, an dessen Herz du heute geklopft hast, Herr. Ich bitte dich, dass wir unser Herz nicht verschließen von dem, was du für uns vorhast, Herr, sondern dass wir es dir öffnen und dich reinlassen. Ich danke dir. Amen.